Ich habe jetzt auch gerade noch mal mich so ein bisschen umgehört und habe die Rückmeldung bekommen, nee, kritisieren tue ich nicht. Und es ist ja auch nicht meine Absicht. Ich möchte eigentlich gar nicht kritisieren und belehren.
Wir nutzen das Wort Kritik, Kritik, Kritik. Was ist eine bessere Formulierung? Was sind deine Worte?
Es geht eigentlich ja um Optimierung und darum, dass Dinge gut gemacht werden.
Mit Herz. Das ist natürlich der große Entwicklungsfeld, oder?
Ja, also mittlerweile habe ich den Eindruck schon. Ja, das war mir gar nicht so bewusst.
Dein Geist möchte kritisch bleiben. Wenn du nicht mehr kritisch bist, dann wäre was?
Gute Frage.
Ja, moin Pam.
Hallo Philipp, hi, grüß dich. Und grüß dich, Annelie.
Annelie ist heute hier.
Schön, dich hier im Screen zu sehen.
Ja, mich auch.
Hi, wir starten mit unserer Serie 201 bis 209 und wir haben jetzt den ersten Enneagramm-Stil mit Enneagramm-Stil 1, Folge 201. Und Annelie hat sich dazu bereit erklärt, über Beziehung zu sprechen. Da meinen wir ein bisschen allgemeiner, also grundsätzlich Beziehung im Leben. Pam, und meine Aussage ist ja dazu, dass eigentlich irgendwie alles Beziehung ist. Auch für Nicht-Herzmenschen, also beziehungsweise sobald man in eine Kommunikation geht, hat das ja auch schon eine gewisse Beziehungsgrundlage. Also von daher ist es, glaube ich, was jeden Menschen irgendwie interessiert. Und wir wollen so ein bisschen hören von dir, Annelie, wie du das erlebst in deiner Wahrnehmung auf die Welt. Ne? Bauchzentrum, Enneagramm-Stil 1. Wir sprechen über die sogenannte verbotene Bauchenergie. Vielleicht mal gucken, wie sich das zeigt, ob das irgendwie eine Relevanz für dich in Beziehung hat. Und dann so ein bisschen über, was brauchst du, um vertrauen zu können? Welche Kompetenzentwicklungsfelder hast du dann auch in Beziehung? Wir haben auch überlegt, so Beschwerden, was sind so typische Beschwerden, die du über andere oder vielleicht auch andere über dich haben? Wie kann man gut mit dir umgehen? Psychologischer Abwehrmechanismus. Also wir haben schon ein paar Fragen, die wir dir stellen werden. Ja, ich bin jetzt ganz gespannt. Ich würde gerne so allgemein starten. Und zwar mit der Frage, wie erlebst du Beziehungen in deinem Leben? Wie viel Gedanken machst du dir darüber? Nimmt es einen großen Raum in deinem Leben ein? Wie wichtig ist es? Also so allgemein einfach.
Ja, Beziehungen sind mir schon sehr wichtig. Das sind ja zwischenmenschliche Begegnungen. Die hast du ja eigentlich überall. Also im Beruf, im Privaten, Freundschaften, Partnerschaften, Familie, was auch immer. Genau, und insofern ist es ja was man täglich, mit dem man täglich zu tun hat.
Und nimmt es auch, wenn du nicht mit den Menschen bist, oder nimmt das Thema Beziehung oder wie gut ist unsere Beziehung, nimmt das viel Raum in deinem Denken ein? Oder würdest du sagen, es sind eher andere Themen, die dich alltäglich beschäftigen?
Nö, das ist schon auch ein Thema, was mich beschäftigt. Es kommt halt drauf an, was für eine Beziehung es sich handelt. Also über Freunde oder Freundschaften denke ich nach, über Partnerschaften natürlich auch oder familiäre Beziehungen, über Beziehungen am Arbeitsplatz auch, aber da vielleicht eher, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte oder so. Ja.
Ich glaube, ich würde gerne so im Kontext, also was machst du beruflich so ein bisschen, damit die Leute wissen, berufliche Beziehung, Teambeziehung, Familie, wie ist dein beruflicher Feld?
Ja, beruflich bin ich schon in unterschiedlichen Kontexten gewesen, lange Zeit in der Wissenschaft und dann aber jetzt auch als Führungskraft. Genau, das heißt, ich habe zu tun mit Kollegen, aber eben dann als Führungskraft auch mit Mitarbeitern.
Wie würdest du, wir haben jetzt tatsächlich einmal nicht in Reihenfolge aufgenommen, wir haben bei Enneagramm-Stil 2 die erste Aufnahme gemacht. Und da ist so ein bisschen deutlich geworden, dass die Beschäftigung mit Beziehungen sehr großen Raum einnimmt und auch die Feinfühligkeit dafür, was in Beziehung eventuell ein Knicks bekommen könnte, wesentlich vielleicht größer ist, weil ganz oft diese Differenzierung zwischen, das ist doch jetzt eigentlich gerade ein Sachthema und kein Beziehungsthema, dass die gar nicht so groß ist. Also Themen sind auch automatisch Beziehungsthemen. Würdest du das unterschreiben oder wie siehst du das?
Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, ich kann schon trennen zwischen Sachthemen und Beziehungsthemen. Ein Konflikt auf einer Sachebene ist für mich nicht zugleich ein Beziehungskonflikt, wenn du darauf zum Beispiel hinaus möchtest.
Wann wird es Beziehungskonflikt? Wann übernimmt die Grenze, würdest du sagen?
Wenn es auch um persönliche Dinge geht. Aber wenn ich, also ja, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann reine Sachthemen haben, also im Beruf zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Probleme gibt, die es zu lösen gilt oder so, dann hat das für mich erstmal mit persönlichen, mit der Beziehungsebene nichts zu tun, sondern dann ist es für mich die reine Sachebene. Im privaten Bereich kommt es halt drauf an. Wenn es da um Emotionen geht, dann ist es was anderes. Dann ist es für mich nicht mehr die reine Sachebene.
Wäre es für dich möglich, dass... Ganz kurz, nur eine Nachfrage, dann kannst du, Pam. Wäre es für dich möglich, dass auf einer beruflichen Ebene, wo du das gut differenzieren kannst, trotzdem ein Beziehungsproblem entsteht? Oder ist es für dich eigentlich klar getrennt?
Doch, das kann entstehen, klar.
Kann. Ja,
kann
okay.
Entstehen, ja. Mhm.
Okay. Aber dann muss schon ein bisschen mehr
verlassen
passieren.
Wird, ja, also was weiß ich, es kann ja auch um Machtspiele oder irgendwie sowas gehen und dann kann im Konflikt die Sachebene auch verlassen.
Ja, okay.
Pam. Und da wollte ich gerade fragen, so einfach dein Selbstbild. Wie fühlst du das für dich an? Was ist einfacher für dich? Sachthemen können auch ein bisschen streithaft sein. Was ist dein Grundgefühl, ich kann eigentlich besser mit Sachthemen umgehen, wenn ich irgendwas klären muss in Beziehung, oder ich kann besser mit diesem Persönlichen, wenn ich in Beziehung bin?
Und dann sage ich mal, ich kann das eher mit auf der Sachebene.
Und wie groß ist die Verunsicherung, wenn Emotionen dazukommen?
Noch im beruflichen Kontext oder grundsätzlich? Im beruflichen Kontext?
Und vielleicht auch grundsätzlich, wir können es ein bisschen allgemeiner halten, wenn du es so antworten kannst.
Dann finde ich es schwieriger, ja. Ich glaube, da finde ich es auch im beruflichen Kontext schwieriger als im privaten. Ja.
Und könntest du sagen, deine emotionale Reaktion, das haben wir ja alle, ne? Sind wir uns einig, da reden wir sehr viel drüber, aber könntest du sagen, so von diese Grundgefühle, welches kennst du am besten, wenn du in einen Konflikt bist oder wenn du in eine Beziehung bist, wo es etwas zu klären gibt?
Meinst du, was für ein Gefühl dann bei mir entsteht?
Ob es eher diese herzliche, schmerzhafte oder ob es eher diese bauchige Angst oder Wut wird?
Das kommt drauf an, je nachdem, wie stark der Konflikt ist. Konflikte spüre ich im Bauch tatsächlich. Aber wenn sie privat sind und mir sehr, sehr wichtig sind, dann würde ich sagen, spüre ich sie auch im Herzen, ja, also im Herzzentrum. Ja. Ja. Da kommt es auf die Art der Beziehung einfach an.
Und wenn du sagst, du spürst es im Bauch, ist das schon auch, wo die verbotene Bauchenergie irgendwie mit, was spürst du, wie intensiv darf es sein, wie stark erlaubst du es dir, dass du es spüren kannst? Also was, sag mal ein bisschen was dazu.
Auch da würde ich sagen, es kommt auf die Stärke des Konflikts an, ne? Also das kann irgendwie erstmal nur ein Grummeln oder ein unangenehmes Gefühl im Bauch sein. Und je nachdem, wie stark aber der Konflikt ist, kann das sich dann auch zur Wut sozusagen hin entwickeln. Ja. Die dann aber im professionellen Kontext zumindest nicht rausgelassen wird.
Ja, da kommt das Verbot, ne? Da ist es
genau, dann
im Verhalten.
Ja.
Und du fängst an zu strahlen.
Ja, weil ich das ja jetzt schon kenne. Ich habe mich ja schon ein bisschen mit dem Enneagramm und meinem Stil beschäftigt.
Ja, schön.
Du hast dich ja auch mit Bauchenergie beschäftigt. Und ich finde es so interessant zu hören, was passiert eigentlich bei einer Eins in Beziehung? Du hast eben sehr gut und differenzieren können. Also wenn es eher beruflich, dann spüre ich das im Bauch und das kann auch so eine Art Grummeln sein. Und wenn es eher persönlich ist, die familiären, die engeren Personen, dann spüre ich das eher im Herzen. Und ich finde es so interessant, weil wir wissen, dass Wut ein Thema ist für eins, ne? Bauchenergie. Das ist aber auch die Quelle für Liebe, für Präsenz. Und die Verletzung davon ist ja das, was ein Herzschmerz macht. Was natürlich nur bei diesen engeren Beziehungen dann einfach stattfindet. Ne?
Ja.
Jetzt natürlich ist die Königsfrage, Kannst du das mal äußern, kommunizieren in Beziehung?
Was genau meinst du?
Kannst du einfach sagen, es hat mir wehgetan?
Ja.
Oder es tut mir weh, wenn?
Ja, oder ich fühle mich verletzt oder, ja, das kann ich sagen.
Mhm. Ja, ja. War das ein Lernfeld oder konntest du das schon immer?
Nee, ich glaube, das war ein Lernfeld.
Das war
ein Lernfeld. Konnte ich früher, glaube ich, nicht so deutlich sagen.
Ja. Philipp, ich habe die Frage in mir. Ich weiß, dass wir zu Kompetenzen gehen.
Ja, oder Beschwerden. Beides möglich.
Okay.
Ja, welche Beschwerden hast du denn erstmal, also allgemein in die Menschheit oder in die Menschen, die du auch irgendwie zumindest kennst? Also jetzt vielleicht nicht Menschen, die du nicht kennst, aber was fällt dir immer so auf?
Beschwerden in die Menschen? Das weiß ich gar nicht, ob ich so viele Beschwerden in Menschen habe. Die Frage ist für mich jetzt nochmal, von was für einer Art von Beziehung gehen wir aus? Auch da würde ich differenzieren. Also ich glaube, je enger ich mit jemandem werde oder je enger die Beziehung wird, desto höhere Erwartungen stelle ich, glaube ich, einfach an den anderen. Also mir ist es wichtig, Werte zu teilen oder eine gemeinsame Wertebasis zu haben, vertrauen zu können, Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich das, also das sind für mich einfach bestimmte Dinge, die Voraussetzung sind für eine gute Beziehung. Und das ist jetzt egal, ob Freundschaft oder Partnerschaft. Beschwerden habe ich, glaube ich, gar nicht so viele, wenn dieses Fundament einfach stimmt.
Kannst du sagen, warum das ist bei dir, dass je enger die Beziehung wird, dass du die Ansprüche höher machst? Kannst du das für dich erklären?
Nee, ich glaube noch nicht so wirklich.
Hast du schon mal was gehört darüber? Ich meine, wir sprechen manchmal in Panels darüber, in Beziehungen. Hast du schon mal was darüber gehört, was du interessant fandest?
Nee, aber es geht ja auch darum, dann einfach sich immer weiter zu öffnen und eine Intimität herzustellen. Und das heißt ja auch, sich einzulassen aufeinander und sich damit eben auch verletzlich zu machen zugleich. Und darum ist es mir, glaube ich, einfach wichtig. Ich glaube, ich brauche eine bestimmte Basis, um das überhaupt tun zu können, um mich öffnen zu können.
Ja. Das so, der Basis wird gut getestet, ob es stark genug ist, ob es mich wirklich trägt, wenn ich mich öffne. Mhm. Ich habe ein bisschen drauf hinausgespielt. Wir kennen diesen Satz. Ich liebe dich, also kritisiere ich dich.
Mhm.
Wenn ich aufhöre, dich zu kritisieren, dann kannst du dir Sorgen machen.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Ja, über den Satz habe ich schon viel nachgedacht. Und in meinem Freundeskreis zum Beispiel, also Freunde kritisiere ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch gerade nochmal im Hinblick auf den Podcast heute mich so ein bisschen umgehört und habe die Rückmeldung bekommen, nee, kritisieren tue ich nicht. Ich kritisiere aber zum Beispiel in der Erziehung, also in meiner Rolle als Mutter kritisiere ich schon, auch wenn es gar nicht als Kritik gemeint ist. Also genau, aber es kommt als Kritik oder als Belehrung an.
Ja. Warum kommt es als Belehrung an? Weißt du das?
Ja, ich höre dann immer mal wieder, ich sei moralisierend und und
da haben wir diese gehobene Zeigefinger. Ne? Du weißt, wie ich es erkläre. Mhm. Diese Bauchenergie ist verboten. Wir sprechen über verbotene Bauchenergie. Und dann ist so eine Art Stöpsel drin. Aber die Bauchenergie ist groß und die ist trotzdem da. Und für dein Kind, für diese Menschen, die sozusagen unter dein Obhut, dafür du verantwortlich bist, du willst natürlich einen guten Job machen, ne?
Ja, genau.
Und da kommt diese Energie so an der Seite und das macht so ein bisschen in der Stimme schon eine gehobene Zeigefinger.
Ja.
Hast du es mal probiert, mit Herzzentrum das aufzuweichen, dass du ein bisschen dich einlassen kannst in deine mutterliche Fürsorglichkeit dabei, weil die ist ja auch da, ne?
Ja klar, die ist auch da. Also es ist ja nicht so, dass ich nur belehrend und kritisierend unterwegs bin. Nein, das andere habe ich natürlich auch, klar.
Ja, aber meine Frage war, in einer Situation, wo du bemerkst, dass du so ein bisschen moralisierend bist oder dass du es richtig bewusst mal ein bisschen Praxis hineinatmen, dass du hast du es probiert?
Ja, das habe ich mittlerweile probiert. Das gelingt mir auch, aber nicht immer.
Naja, das gelingt uns alle nicht. Das Wort immer geht nicht um Entwicklung, finde ich. Das ist, aber du hast es probiert und das geht. Und können andere dich darin unterstützen, wenn dein Sohn sagt, Mama, du bist jetzt belehrend, hilft dir das, dass du da ein bisschen Herz öffnest für dich?
Ja, mittlerweile hilft mir das. Mhm.
Würdest du das andere empfehlen, die mit Einser umgehen, dass die, wenn die sich kritisiert fühlen oder belehrt fühlen, dass sie einfach den Hinweis geben?
Ja. Ja, weil ich selber, glaube ich, nicht immer merke, und es ist ja auch nicht meine Absicht, ich möchte eigentlich gar nicht kritisieren und belehren. Genau, insofern ja, finde ich so einen Hinweis ganz wichtig. Und
also du bist eigentlich schon dankbar, dass jemand dir das einfach sagt.
Ja, ja.
Aber nicht, dass die sich dich zurückkritisieren dabei. Möglichst nicht, oder?
Ja, und ich finde es auch gut, und das gelingt mir auch oder uns dann in dem Fall auch. Also wenn dann so eine Situation dann vorbei ist, ich sage jetzt mal so eine Situation, in der ich kritisiere und belehre, dass man im Nachhinein einfach dann nochmal über diese Situation spricht.
Mhm.
Und dann eben in anderer, ruhiger Form.
Ja, ja, ja.
Das klappt gut.
Ja, ja.
Ich finde das tatsächlich einen wichtigen Punkt mit diesem Kritikthema. Weil ich würde da gerne was hervorheben, weil, also ich erlebe es tatsächlich nämlich auch so, dass ich total überrascht war, wie wenig eigentlich Einser kritisieren. Und weil in den Büchern steht es ganz anders. Also, und auch wenn man Leute reden hört, erlebe ich, oh, die kritisieren mich den ganzen Tag von morgens bis abends, die sind eine Eins. Mhm. Und damit ist nicht nur auch Chefs gemeint, ne? Und ich denke mir immer, wow, okay, ich erlebe das gar nicht bei den Einsern. Und jetzt bestätigen deine Freunde auch das. Und was ich hier vorheben will, ist, also meine Frage ist erstens, was machst du stattdessen? Weil den Anspruch und die gut und richtig hast du ja trotzdem.
Mhm.
Also gehen wir mal weg von deinen Kindern oder deinem engsten Partner. Was machst du, statt zu kritisieren?
Also ich habe den Eindruck, in Freundschaften muss ich in Beziehungen gar nicht kritisieren. Also Dinge, die mir wichtig sind, die kann ich ansprechen, aber das muss ich nicht kritisieren. Ich tue das sehr freundlich. Ich kann das nicht nur, ich tue das auch. Und ich bin auch offen und mir gefallen auch, oder ich mag auch Unterschiede, also auch Unterschiede in Persönlichkeiten, weil das ja einfach auch Entwicklung bedeutet. Und ich bin eigentlich von jeher, glaube ich, schon immer sehr neugierig gewesen und möchte mich einfach auch weiterentwickeln und dazulernen. Und das kann man ja auch in Beziehungen sehr gut.
Ich möchte gerne das Wort ändern. Wir nutzen das Wort Kritik, Kritik, Kritik.
Mhm.
Ich würde es sehr gerne von dir hören. Was ist eine bessere Formulierung? Aus deiner Intention, deine gute Intention, was machst du da?
Ja.
Ob es in Beziehung ist oder ob es in bei der Arbeit, aber was ist es, was du da tust? Es ist ja im Grunde die große Kompetenz der Eins oft. Was ist es, was du da tust?
Was ist generell statt kritisieren?
Nee, nicht statt in dem Fall.
Nicht statt.
Dein Wort.
Was sind deine Worte?
Es geht eigentlich ja um Optimierung und darum, dass Dinge gut gemacht werden.
Und dass Abläufe gut gemacht werden.
Ja, was auch immer, genau. Also, ja.
Und dass natürlich diese Werte einfach erfüllt werden.
Ja, genau.
Und kannst du dir vorstellen, dass du eine Gabe hast, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, die sehr proaktiv sind, die nützlich sind für die anderen? Also ich liebe Einzel, weil ich diese Gabe nicht habe. Die können für mich Orientierung geben in ein Feld, wo ich das einfach nicht so habe. Also es kann sehr hilfreich sein, sehr unterstützend sein, wenn jemand sagt, oh, du könntest das so und so. Und
genau, ja, das kann ich und das gelingt mir auch gut. Und dann bin ich auch nicht kritisierend, sondern da,
das ist die Sprache,
bin ich eher motivierend. Da bin ich eher motivierend.
Genau. Du gibst Informationen,
genau,
wie man es vielleicht machen könnte oder Ideen. Du bist motivierend und schon auch unterstützen. Ich erlebe die Einser als ein großes Vertrauen haben. Die sehen, was Menschen können.
Ja.
Und die sehen auch das Stückchen, was es noch gehen könnte. Das ist nicht so viel Druck. Es ist mehr so ein, guck mal, da kannst du noch ein Stück gehen, da kannst du noch ein Stück weiter.
Ja, genau.
Es fühlt sich für mich nicht wie Leistungsdruck an.
Nee,
das fühlt sich anders an.
Genau, ist eigentlich, also ich erlebe es genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Es ist wirklich mehr Unterstützung, auch Hinweise geben oder Potenziale auch entdecken in Mitarbeitern und dann gucken, was braucht denn derjenige eigentlich, damit er sein Potenzial entfalten kann.
Das ist für
mich aber dann auch Unterstützung bieten, motivierend sein und hat für mich mit Kritik gar nichts mehr zu tun.
Und ich glaube, das ist die Kompetenz von eins, hast du genau beschrieben. Und das ist wichtig für uns, wenn wir uns öffnen für, was bringt ein Eins in unser Leben, dass wir für diese Vokabular hören und das auch so sehen können, weil es macht einen Unterschied. Wenn wir immer über Kritik sprechen, kein Mensch ist so richtig begeistert, Kritik zu empfangen. Ich finde, das Wort ist einfach nicht das richtige Wort. Aber wenn wir sehen, was diese Unterschiedlichkeit für uns unterstützend sein kann, bedeuten kann, oder zum Beispiel diese Wertegeschichte. Natürlich ist es für Kinder ein bisschen anders. Ne? Man muss dir ein bisschen ihr Zeit geben, um selber zu reifen. Aber ich finde, auch wie ist es für dich, wenn ich so rede? Weil das Wort Kritik wird halt immer benutzt mit eins. Ne? Wie findest du das, wie wir jetzt darüber reden?
Ich finde es gut, wie wir darüber reden. Und ich finde, also zumindest für mich, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber ich sehe das Wort Kritik, also außer jetzt in meiner Erzieherrolle, da ist es wirklich da, ja, also da ist es berechtigt, aber in anderen Beziehungen sehe ich es für mich eigentlich nicht. Und ich kritisiere dann eher Dinge oder Situationen, ja. Und das glaube ich vor dem Hintergrund eben auch, dieses Dinge verbessern zu wollen. Aber ich glaube, ich möchte nicht
oder
unbedingt Menschen
selbst
verbessern. Oder mich selbst, ja, okay.
Ja,
ja das, mich selbst schon, aber nicht andere Menschen. Also ich möchte keine
das
Freunde
verbessern.
Das ist
nicht dein Verantwortungsbereich.
Nein. Und das ist auch nicht mein Anliegen, also das ist auch gar nicht mein Anliegen. Mir ist es ja wichtig, auch als Person so wahrgenommen oder akzeptiert zu werden, wie ich bin. Und das gilt natürlich für den anderen dann genauso.
Ja, ich finde es so wichtig in Beziehungen, gerade mit Einzelstruktur, dass genau diese Experimentieren mit Vokabular und gucken, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich erreichen, wie kann ich die gute Intention dahinter sehen und auch für mich sorgen, weil natürlich, wenn was denkst du? Also ich vermute, dass es etwas häufiger vorkommt, wenn eine einzelne Situation sieht, dass die es auch kommentieren. Das ist auch Bauch, ne? Also die Achte machen es auch und die Neune können es sogar auch auf eine bestimmte Art. Mhm. Einfach weil Bauch sieht, wie was gemacht wird, wie optimiert werden kann, ne? Proaktiv. Das ist einfach das Feld, dass es gut und richtig ist. Ja, und wo bist du jetzt? Was sagst du zu deinen Kompetenz- und Entwicklungsfelder?
Ja, genau. Das wollte ich auch nochmal einfach ganz konkret, wir haben ja dir schon ein paar Kompetenzen angeboten. Was würdest du denn einfach aus deiner Sicht sagen? Was sind deine Kompetenzen in Beziehung?
Kompetenzen in Beziehung? Verlässlichkeit, Zugewandtheit, Empathievermögen, Mitgefühl, den anderen unterstützen, auch in seiner Entwicklung. Stabilität kann ich, glaube ich, ganz gut geben und Orientierung bieten, je nachdem, ob der andere so etwas braucht oder nicht. Ich stehe zu dem anderen. Was ist
das
noch wichtig?
Das ist schon mal eine Menge.
Ja.
Nicht schlecht.
Bauchzentrum ist ja auch sozusagen zu Hause für Liebe. Das betone ich immer wieder, damit wir sehr klar sind.
Also ich kann es tatsächlich meinen Erfahrungen mit Einsern bestätigen. Ich finde schon auch, dass ihr wirklich zugewandt seid und auch präsent. Also wenn man im Gespräch mit euch ist, ist es nicht so, dass ihr viel irgendwo rumfleucht und kreucht in Gedanken.
Ja.
Wann wird es denn herausfordernd für dich? Also wo ist denn vielleicht thematisch irgendwas, was dich triggern könnte, dass du sagst, oh, also jetzt, sorry, aber da bin ich jetzt nicht mehr so geduldig und wohlwollend.
Ich glaube, wenn es wirklich mal zu Konflikten kommt, was nicht so oft der Fall, also wenn die Konflikte so stark werden, dass wie soll man sagen, ja, dass irgendwie die Freundlichkeit, also dass ich dann nicht mehr freundlich bleiben kann, dann kann ich, glaube ich, schon auch irgendwie so einen recht rigiden oder strengen Tonfall bekommen. teilweise vielleicht auch so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen dogmatisch werden und so und pingelig und genau, also das sind, glaube ich, Schwächen, die ich habe tatsächlich, ja.
Ja.
Genau.
Da will ich nur einmal kurz das Wort Kommunikationsstil, nur dass das einfach komplett ist, ne?
Mhm.
Also wir haben gehört, es kann moralisierend sein, so dogmatisch haben wir gehört, streng, rigide. Das kann man doch, das kann man erleben, ja. Aber auch motivierend, ne? Also wir wollen beides, aber das kann man schon erleben, ja.
Hast du solches Feedback schon mal von anderen bekommen? Hast du Vokabular gehört von anderen, um diesen Sprachspiel oder diese Kommunikationsstil zu kommentieren?
Die Begriffe, die ich gerade genannt habe, rigide und so, selten.
Und ich biete noch
vielleicht
mal an,
in den Worten unflexibel, so sowas eher, oder?
Das eigentlich noch seltener. Nee, das habe ich eigentlich noch. Also, dass ich unflexibel bin, habe ich eigentlich noch. Nee, das habe ich noch nie gehört. Nee.
Ich kenne noch die Begriffe schwarz-weiß, rechthaberisch.
Rechthaberisch, ja. Schwarz-weiß eigentlich nicht. Nee, das heißt, also ich krieg eher gesagt, Mensch, du bist so differenziert. Nee, rechthaberisch, aber ja, das habe ich schon gesagt.
Ja, ja. Und es gibt einen Begriff, wenn man perfektionistisch was ausdrücken will, so auf dem spitzen Stein sprechen, ist das so? Ich habe so einen Begriff mal gehört. Haben die in einer, der Partner hat die Eins vorgeworfen.
Ach so,
und er hat so einen Begriff benutzt. Und ich habe, das ist ja irgendwie gut, weil kennst du es, dass du manchmal dich struggles, ein bisschen dich perfekt auszudrücken, gerade wenn du ein bisschen in Stress bist? Du willst es ganz genau ausdrücken, was du sagen willst. Also wo der Perfektionismus...
Ja, das kenne ich schon, genau.
Ja. Und da hat jemand einen sehr schönen Ausdruck dafür benutzt. Aber ich kann auf den spitzen Stein... Ist das irgendwas? Erkennt ihr das? Oder das?
Ich kenne das nicht, ne?
Es war ganz ähnlich. Also fand ich sehr schön, weil... Ja, und dadurch, dass das alles so ist und Bauch und so, wir haben natürlich dieses große Thema Humor. Und es ist auch die große Kompetenz und Gabe von Eins. Also ich kenne keine Eins. Die können schon mal sehr streng daherkommen. Die können manchmal streng aussehen, aber ich kenne keine Eins, wo nicht mal dieses komplette Auflösen in dieses offene, humorvolle Freude im Gesicht, oder? Ich kenne keine. Alle, ne?
Ja. Und wir sind auch nicht nachtragend, glaube ich. Also wenn man mit uns ins, ich würde jetzt mal sagen, dass das nicht nur auf mich zutrifft, sondern auch auf andere Einsen, also zumindest auf die ich kenne.
Ja.
Wenn ein Konflikt war und der heftig war, aber wenn man danach irgendwie ins Gespräch kommt und das nochmal irgendwie klären kann und man sich auch entschuldigt und so, dann ist es auch gut. Also dann ist es geklärt und dann, dann ist es vorbei. Dann bin ich nicht nachtragend und ich glaube, andere Einzelnen sind es auch nicht. Dann kann man uns wieder besänftigen.
Ja, genau. Da hast du einen kleinen Tipp für die anderen in Beziehung mit Eins? Ich meine, alle sollen bitte verstehen und hören, wenn dein Einzelpartner, Freund, Chef, Kollege dich kritisiert, ist es eigentlich eher ein Zeichen von du bist wichtig. Also ein gutes Zeichen für die Beziehung. Hast du einen Tipp, wie man diesen Humor vielleicht einlädt?
Indem man die Kritik, also du meinst, wenn wir kritisiert werden, indem man die Kritik liebevoll formuliert.
Also in eure Richtung Kritik liebevoll formuliert. Und jetzt in die andere Richtung, wenn du gerade, ich sag mal, ein bisschen auf Fahrt bist.
Ja.
Und das ist eventuell ein bisschen zu viel für der andere. Was können die tun, um diesen Humor einzuladen? Weil es ja ganz offensichtlich das System sofort ein bisschen bringt es in die Heiterkeit.
Wenn es geht, vielleicht selbst humorvoll sein. Also.
Die sollen humorvoll sein.
Mhm.
Ich finde es unheimlich wichtiges Wissen, dass wir wissen, dass man kann eine Situation wirklich entladen und es tut die Situation und auch dir gut, also auch die Einser gut, wenn die diese Möglichkeit. Verlierst du dann etwas, wenn es in die Humor reinkommt? Ist würdest du deine irgendeine Kompetenz verlieren?
Wenn der andere dann in den Humor geht, meinst du, oder nee, ich selbst?
Wenn du von Optimieren in diesen humorvollen Zustand kommst, würdest du irgendeine Kompetenz verlieren?
Ich glaube nicht.
Nee, ne?
Nee.
Du kannst auch humorvoll optimieren.
Ich glaube schon, ja. Es kommt immer auf die Situation an, ne? Aber ich glaube, grundsätzlich kann ich, ja.
Und humorvoll in Beziehung sein, dich einlassen. Du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen Lernfeld. Ist schon ein Entwicklungsfeld. Wir haben alle unsere Centren und wir haben alle unsere Centren, die wir entwickeln wollen. Und Herr, es ist nicht so einfach. Aber ich finde, dass diese Experimente mit Vokabular und eine Bereitschaft haben, mit Herz, das ist natürlich der große Entwicklungsfeld, oder?
Ja, glaube. Also mittlerweile habe ich den Eindruck schon, ja, das war mir gar nicht so bewusst.
Ja.
Dass das Entwicklungsfeld ist, ja.
Kannst du etwas dazu sagen? Was hast du bisher erkannt? Und was hilft dir? Das ist wichtig. Was hilft dir erstens für dich selber, aber schon auch dann in Beziehung mit anderen? Was hilft dir?
Du meinst, wie ich ins Herz.
Ja, dieses Herz zu erinnern einfach, die gibt es auch noch in mir.
Ja, das weiß ich noch gar nicht so richtig. Das habe ich jetzt eben in der Ausbildung, die ich ja bei euch mache, erlebe ich das eigentlich zum ersten Mal so stark, dass ich den Eindruck habe, ins Herzzentrum zu kommen, das ist für mich am schwierigsten. Im Kopf bin ich schnell, im Bauch bin ich, aber im Herz nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich so gar nicht erwartet hatte oder mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und da fühle ich mich auch noch nicht besonders sicher. Da glaube ich, brauche ich einfach noch Unterstützung.
Hast du eine Idee, warum du nicht so einfach dahin kommst?
Nee, und es war mir bisher, wie gesagt, auch gar nicht bewusst, dass ich da nicht, offenbar nicht hinkomme.
Also du hast, soll ich dir mal was anbieten?
Ja, gerne.
Dein Geist möchte kritisch bleiben. Wenn du nicht mehr kritisch bist, dann wäre was?
Gute Frage. Dann wäre der innere Kritiker ruhig, aber dann, ja.
Und dann?
Dann würde auch das Optimieren vielleicht zur Ruhe kommen, ne?
Und dann?
Dann könnte das ja vielleicht entspannend sein, das weiß ich noch nicht.
Das ist ja die positive Seite, aber was würde dein Kritiker, die Angst deines Kritikers sagen, wenn du jetzt plötzlich nicht mehr optimieren musst, weil alles ist gut?
Dann wäre seine Hauptaufgabe ihm genommen.
Ich hab manchmal sowas gehört wie, was habe ich dann noch für eine Funktion hier in der Welt?
Okay. Mhm.
Wenn ich nicht optimieren kann, weil alles ist toll, was mache ich dann eigentlich noch hier?
Ja, gute Frage. Müsste ich mir mal Gedanken drüber machen.
Und das berührt dann das Herzzentrum, ne?
Mhm.
Macht aber auch glücklich, offensichtlich. Gut, Philipp. Sehr gut, sehr gut. Was denn?
Nee, also eigentlich ist es ja etwas Schönes, wenn man ins Herzzentrum kommt. Also insofern ist es ja nichts, wovor man Angst haben muss.
Erzähl das mal die Achte, die Neune und die Einser. Sehr schön.
Ach, nehmen wir das Kopfzentrum einfach noch mit und eigentlich auch 2, 3, 4, ne? Sagen wir es einfach.
Das ist die große Botschaft. Ich fand es so gut, diese Erkenntnis, dass eigentlich, da sind wir ja schon in diese tiefe Glaubenssatz von 1. Ich habe ja eigentlich nur meinen Wert, wenn ich meine Hauptaufgabe gut erfülle mit Verantwortung. Also ich muss praktisch optimieren, sonst habe ich keine Daseinsberechtigung. Das sind so tiefe Glaubenssätze. Wie ist das für dich, wenn du erkennst, ist es ein Glaubenssatz in dir? Kannst du es erkennen?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Glaubenssatz ist, ja.
Und was würdest du gerne heute stattdessen als Glaubenssatz haben? Oder was wäre für dich stattdessen deine Wahrheit?
Das ist beständig optimierend, dass es auch Dinge gibt, die gut sind, ohne dass man sie ständig optimieren muss.
Ja, ja. Und ich würde dir sehr gerne mitgeben, Ja, aber es ist auch etwas, was du ziemlich gut kannst, zumindest in die Bereiche, wo du unterwegs bist. Das ist, also ich finde schon, wir brauchen die Einser. Genau dafür. Das ist eine Gabe, die ihr wirklich mitbringt. Und natürlich gibt es dann unsere rote Linie und die spielt in Beziehungen besonders eine Rolle. Wo ist die rote Linie? Wenn man zu viel, zu much oder wenn man selber Stressensystem hat, dann neigt man dazu, diese Überlebensstrategie, ich muss optimieren, um meinen Wert aufzufüllen, um Angst wegzumachen, um meine Wut auszudrücken. Also wenn wir Stress im System haben, dann neigen wir dazu, ein bisschen mehr zu machen von unserer Grundlebensstrategie. Kannst du das erkennen?
Ja.
Was hilft dir? Erstens dir selber, finde ich, eine wichtige Information in Beziehung, in dein Herz zu kommen. Und zweitens, was hilft dir? Was könnten andere sagen oder tun, um dich darin zu helfen, diesen Zentrum zu öffnen?
Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Da fühle ich mich teilweise, also da habe ich wirklich das Gefühl, das ist mein großes Lernfeld gerade.
Das ist ein Lernfeld, definitiv, ja.
Was wichtig ist, glaube ich, dass ich mich wirklich akzeptiert und angenommen fühlen kann vom anderen. Also so, wie ich bin, mit allen meinen Stärken, aber eben auch Schwächen.
Ja. Ja.
Und dass das, genau, und dass der andere zu mir steht,
ja,
und ich mich, wie soll ich sagen, ja, dass ich mir dessen gewiss sein kann.
Ja. Angenommen.
Mhm.
Wir kommen in diesen Feld in Beziehung. Was kann ich tun, damit eine Eins sich angenommen fühlt? Das ist eine sehr gute Frage, weil die wissen es nicht, ne? Also wir wissen nicht, wie wir ein anderer in dieses Gefühl reinbringen können.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, was der andere da tun muss. Manchmal passiert es ja einfach, dann ist es so.
Klar.
Hast du eine Idee, weil ich könnte dir auch was anbieten sonst?
Dann biet mir doch mal was an, Philipp, vielleicht komme ich dann auf Ideen.
Es gibt ja diese, wenn wir über die Grundlebensstrategie sprechen von jedem Enneagrammstil. Und diese tieferen Glaubenssätze, die damit verbunden sind. Einen haben wir schon gehört, dieses ich muss optimieren damit.
Mhm.
Und das hat auch ganz oft, wenn man nochmal eine Schicht tiefer geht, mit diesem Thema zu tun, gut und richtig zu sein. Ich bin ein guter Mensch und die Angst ist, nicht sein zu können, wenn ich nicht optimiere und so weiter. Also, dass diese Ebene vielleicht angenommen fühlen, gar nicht berührt werden kann. Das Gefühl, Annelie, du bist ein guter Mensch und ich habe dir trotzdem was zu sagen. Also, dass diese Herzebene eigentlich bleibt. Trifft es irgendwie was bei dir oder?
Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was du meinst.
Dass ich, wenn ich mit dir spreche und vielleicht was habe, was man jetzt allgemein salopp als Kritik bezeichnen würde, dass ich das entkopple davon, dass du das Gefühl bekommst, Philipp sieht mich trotzdem als guten Menschen.
Ah,
er zweifelt nicht an, dass ich ein schlechter Mensch sein könnte.
Mhm. Okay, jetzt habe ich es verstanden, ja. Mhm.
Das würdest du sagen, stimmt.
Ja.
Mhm. Ja, okay.
Ich finde sogar, dass Philipp, was ich höre, so, das Wort sehen, also dieses, dass ich ein guter Mensch bin, es hat was mit, wie ich gesehen werde.
Mhm, ja.
Ich sehe in den Augen der anderen, ich höre in der Tonlage der anderen Stimme, wie ich gesehen werde.
Mhm.
Und das ist sehr wichtig. Auch das, es ist Bauch, also das erlebe ich bei Bauchmenschen, dass das, ich musste richtig lernen, was ist gesehen werden, weil ich als Zwei hätte mit Plappern und Reden in Beziehung sein, hätte ich verbunden mit Sehen. Wenn ich mit dir rede, dann sehe ich dich. Ich habe nicht begriffen, dass dahinter ist eine ganz andere Ebene, Präsenz und will ich sehen, dieses Gute sehen, diese gute Intention sehen.
Ja, stimmt. Mhm. Ja,
und ich finde, das müssen wir wissen, wir anderen. Das ist nicht einfach so, dass wir das können und wissen, wie andere das brauchen. Und dadurch, dass wir das wissen, Also ich habe so viel gelernt, wie ich in Beziehung sein und mit Präsenz mit anderen und wie ich andere sehen kann und zuhören, einfach durch dieses Lernen. Ich gebe zu Bauchzentrum, es war ein Bauchmensch, der mir das erklärt hat. Mhm. Aber das, finde ich, ist so viel Lernen drin. Und das hat was mit Intimität zu tun. Das hat was mit sich einlassen in Beziehung zu tun. Aber es kommt natürlich auch über dieses dich einlassen in deine eigene Beziehung zu deinem mhm. Herzen.
Ja.
Das müssen wir tun, um euch gut sehen zu können und gut das Gute in euch sehen zu können. Ich hoffe, dass das verständlich ist für unsere Zuhörer, weil es ist so ein wichtiges. Nein, mach du, Annelie, du willst was sagen.
Ich wollte einfach nur sagen, dass du es genauso siehst, wie du es gerade beschrieben hast. Ja.
Das ist es, und genau. Spürst und du das gerade körperlich?
Ja.
Und ja. Ich würde hier tatsächlich auch nochmal die Differenzierung machen. Wir haben tatsächlich in der Gesamtzeit jetzt die letzten 5 Minuten nicht darüber die Frage gestellt, wie gut ist unsere Beziehung hier? Das ist zum Beispiel sehr interessant, weil die Beziehung entsteht, wird gut, wenn wir uns beide als Menschen auf Augenhöhe sehen.
Mhm. Ja.
Wird die Beziehung gut.
Ja.
Für Herzzentrum ist es was ganz anderes. Da müssen wir wissen, dass die Beziehung zwischen uns gut ist. Und da geht's nicht so sehr, wir sehen uns beide als gute Menschen. Die Frage ist im Herzzentrum, ich würde sagen, ein bisschen irrelevant eigentlich. Weil, also ja, es ist einfach eine andere Ebene. Es ist echt interessant, ja.
Aber das, was du gerade gesagt hast, Philipp, sich auf Augenhöhe begegnen, das ist tatsächlich auch noch ganz wichtig, ja.
Ja, ich würde gerne noch ein großes Thema kurz ansprechen. Großes Thema kurz, das ist auch immer schön. Der psychologische Abwehrmechanismus. Bei Enneagrammstil 1 spricht man hier über dieses erstmal nichtssagende Wort Reaktionsbildung. Weißt du überhaupt für dich, hast du schon mal reflektiert, was ist das für dich? Und erkläre uns bitte gerne auch in deinen Worten, was du da rausgefunden hast.
Genau, also ich verstehe den Begriff so, dass es geht ja um die Wut, also im Bauchzentrum, dass jetzt speziell bei der Eins irgendwie sich Wut anbahnt oder das Gefühl der Wut da ist oder irgendein anderer Impuls oder ein Gefühl. Und das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ich spüre es im Bauch. Also dieses Gefühl ist da, aber es wird sozusagen nicht rausgelassen, sondern es wird gleich wieder zurückgedrängt oder unterdrückt. Und so habe ich es zumindest verstanden und wird dann umgemünzt in ein anderes Gefühl oder in eine andere Reaktion. Also vielleicht ein Beispiel. Ja, angenommen, ein Mitarbeiter hat irgendeine Aufgabe nicht termingerecht fertiggestellt. So, dann finde ich das natürlich nicht gut, aber ich bin dann nicht gleich wütend, sondern sage erstmal freundlich oder frage erstmal freundlich nach, gehe mit dem Mitarbeiter freundlich um und lasse mein Ungehaltensein erstmal eigentlich nicht sichtbar werden. Wenn das dann nochmal passiert oder mehrmals passiert, dann bin ich verärgert, aber ich glaube, wütend bin ich immer noch nicht, beziehungsweise ich lasse die Wut einfach nicht raus. Hm. Ist das, also das habe ich unter Reaktionsbildung verstanden. Dass der Impuls, der eigentlich da ist, nicht rausgelassen wird, sondern anders irgendwie.
Darf ich das ergänzen? Für eine andere Tätigkeit ausgeführt, also eine andere Tätigkeit wird ausgeführt. Also ja, es ist ja die Bauchenergie, es will was tun.
Ja.
Und das Gefühl, die Energie, wenn es nicht seinen Auslass finden kann, Wut ist ja dafür da, was ich nicht will, was ich will. Mhm. Wenn es dafür nicht so eingesetzt wird, dann kann es für eine andere Tätigkeit eingesetzt werden. Das würde mich sehr interessieren. Gibt es das, dass du manchmal sagst, dann mache ich das eben selber oder... Gibt es das in solchen Situationen, wo ein Mitarbeiter nicht geliefert hat, termingerecht? Oder gibt es verteilt? Also tust du etwas, damit andere das dann termingerecht fertig machen? Es interessiert, es war nur neugierig.
Als ob ich ihm dann diesen Mitarbeiter die Aufgabe abnehme und dann entweder selbst mache oder jemand anders machen lasse? Nee, erstmal nicht.
Okay. Und was wäre dann die andere Tätigkeit, was du tust an der Stelle? Hast du ein Beispiel?
Ich gehe mit dem Mitarbeiter ins Gespräch und also frage erstmal, warum es nicht termingerecht abgegeben wurde und überlege dann, was er tun kann, damit es nächstes Mal termingerecht ist.
Ah ja.
Aber ich nehme ihm nicht sofort die Dinge ab, nee.
Ja, nee. Aber das hört sich schon wie ein sehr konstruktiver Umgang mit dieser Bauchenergie. Ich kenne die konkrete Situation, wirklich live erlebt, dass eine Eins wütend war. Und er hat geputzt und seine Frau sagte, wir haben das sauberste Haus der Welt. Weil immer, wenn er wütend ist, muss er putzen. Er drückt es nie aus, er spielt Trompete, er macht verschiedene Sachen. Aber da muss die Bücherregal die letzte Woche schon alle Bücher raus und geputzt und muss es nochmal machen. Also,
aha, okay.
Kennst du das irgendwie?
Im privaten Umfeld, zu Hause beispielsweise, die Wut oder irgendein Gefühl ganz stark ist, dann nehme ich mich eher raus. Dann gehe ich raus und gehe in die Natur und gehe spazieren.
Ja.
Das kann ich.
Und ich hatte noch ein lustiges Bild. Eine hat gezeigt, wie mein Mann liegt auf dem Sofa und liest Zeitung. Wir haben beide den ganzen Tag gearbeitet. Und ich stehe da und sehe den Bügelhaufen und ich gehe im Wohnzimmer mit dem Bügelbrett und ich bügel so mit einer sehr energetischen Schwung.
Okay.
Aber das ist auch Reaktionsbildung. Sie meckert nicht mit ihrem Mann und sagt auch nicht, kann er bitte die Hälfte machen oder irgendwas.
Gut, ich kann auch beim Autofahren meine Wut rauslassen. Also die hört dann aber nur ich. Aber das kann ich, ja.
Ja, also diese Reaktionsbildung ist Spontanität. Wut darf nicht, es ist verboten, es darf nicht so ausgelebt werden, aber es findet eine Alternativroute, um irgendwie sozusagen umgesetzt zu werden.
Und ich finde, da ist interessant auch nochmal eine andere Facette von dieser Reaktionsbildung zu beleuchten, die nicht nur mit Wut oder Ähnlichem zu tun hat. Sondern eigentlich ist es ja jegliche spontane Impulse, die laut meinem System, in dem Fall Annelies System, nicht gut und richtig sind. Also wir hören zum Beispiel auch manchmal sowas wie, einfach sich jetzt total einfach die Arbeit nicht machen und einfach sich was gönnen und mal 14 Uhr den Stift fallen lassen und solche Dinge. Ich sehe dich schon grinsen. Das ist ja nicht erlaubt und da kann auch schon die Reaktionsbildung entstehen. Ne? So.
Kann sie, ja.
Das ist auch eigentlich mit vielleicht positiven, was man als positive Impulse sieht, diese Spontanität, dass auch die in Reaktionsbildung eigentlich in was anderes dann gemünzt werden kann.
Ich finde, du benutzt ein gutes Wort, Philipp. Erlaubnis. Das spricht mich sofort an. Aus meiner Erfahrung mit dieser Einzelwelt. Wir sprechen über die verbotene Bauchenergie. Annelie, wie bewegt dich das Wort Erlaubnis, Erlaubnis geben? Ich glaube, das kann man lernen, möglichst viel in eine Beziehung mit einer Eins mit einfließen zu lassen, also Erlaubnis geben.
Ja, das ist finde ich sehr positiv, also resoniert sehr positiv. Ja.
Und kannst du es auch annehmen, wenn Leute sagen, ach komm, du hast genug getan heute? Ja, jetzt gehen wir Eis essen, oder?
Das kommt drauf an, nicht grundsätzlich.
Magst du es?
Ja, ich mag es schon mittlerweile, ja.
Und tut es dir gut in Beziehung? Ich meine, das ist eine hohe Kompetenz, finde ich. Das ist wieder das Thema. Ich muss gut mit mir in Kontakt sein, um Erlaubnis. Ich muss es sehen, wo ist die Gelegenheit und wo kann ich es ansprechen? Wo kann ich es bei dem anderen? Ist das etwas... Hör sich das attraktiv an für dich?
Ja. Ja, das finde ich sehr attraktiv und das hat ja auch was Entlastendes. Also zumindest für mich, ja.
Also wir haben diese, ich nenne es Hamsterpflege für die Eins. Wir haben Humor. Wir haben eine sachliche Art, Feedback zu geben, also nicht dieses kritisch, sondern eine sachliche Art, Feedback zu geben, Informationen ohne Bewertung, also einfach immer noch die gute Intention sehend. Und wir haben eben Erlaubnis geben. Das sind schon mal so ein bisschen, wie gehe ich mit einer Eins um in Beziehung. Hast du noch eine Frage, Philipp?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, mich interessiert noch, Annelie, Vertrauen. Vielleicht nehmen wir einfach mal eine Situation, in die du neu reinkommst. Egal was es ist. Was brauchst du, damit du Vertrauen bekommst, vertrauen kannst?
In Beziehung.
Ja, genau. Ja. Jetzt nicht unbedingt also Liebes. Nee,
generell,
Partner,
ne? In
sondern,
Beziehung.
Ja, genau.
Ja, Ehrlichkeit. Also der andere muss ehrlich sein. Verlässlichkeit muss gegeben sein. Ich muss ihn irgendwie einschätzen können. Genau, eine gewisse gemeinsame Wertebasis wäre eigentlich auch gut.
Da will ich kurz mal bleiben, weil inwiefern würde das dein Vertrauen, das heißt, du hättest jemanden mehr im Blick, ob die das gut und richtig machen, wenn die Wertebasis für dich nicht so passt?
So, Moment, ja, welche Beziehung meinst du denn jetzt? Also, da würde ich jetzt auch wieder differenzieren. Also, Beruf, finde ich, ist was anderes als privat. Also, berufliche Beziehungen, ich mache einen Unterschied zwischen beruflichen und privaten Beziehungen.
Okay.
Welche meinst du denn?
Ich habe einfach nur allgemein deine allgemeine Information auf allgemeine Fragen genommen. Okay. Ich hatte gar nichts was Spezifisches dazu im Kopf. Also meine Frage hat sich eher darauf bezogen, wenn du merkst, da sind Werte, die nicht so richtig irgendwie harmonisieren.
Okay.
Irgendwie passt der Wert wahrscheinlich nicht mit meinen übereinander. Mhm. Bist du dann so ein bisschen, ist dein Verantwortungsgefühl weiterhin stärker dann, wenn du mit dieser Person zu tun hast? Oder im Vergleich zu jemand, die Werte stimmen, da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr loslassen? Oder ist es für dich immer
an? Nee, ist nicht immer. Nee. Es kommt drauf an. Also im Arbeitskontext, da müssen jetzt die Werte nicht komplett übereinstimmen. Die kenne ich ja gar nicht immer unbedingt von meinen Mitarbeitern. Nee, da ist erstmal. Da gebe ich erstmal Vertrauensvorschuss und gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit gut klappt. Und erst wenn sozusagen dann das Gegenteil oder offenbar wird, dann muss ich mir überlegen, was ich tue. Aber ich hatte eigentlich auch noch nie Probleme, irgendwie im beruflichen Kontext mit Leuten zusammenzuarbeiten oder in beruflichen Beziehungen. Aber bei Freundschaften ist mir so eine gemeinsame, also das muss nicht jeder Wert übereinstimmen, ne? Aber so ein gewisses Grundverständnis über Werte, das ist mir da schon wichtig. Ja.
Ich kenne es, dass Einzelne manchmal so ein bisschen skurrile Freunde haben. Fast, mir kommt es so, als wenn du hast jemanden in dein Leben, der all das lebt, was du dir nicht so erlauben würdest. Kannst du damit was anfangen?
Ich überlege gerade, ob ich einen skurrilen.
Ja, gut, ist mein Wort, aber also jemand, der das auslebt, was die sich nicht so erlauben. Und die sind sehr gute Freunde, also die unterstützen die und ehrlich gesagt, diese andere Person braucht eigentlich die Eins in ihr Leben, um so ein bisschen Struktur zu bekommen, ein bisschen Stabilität zu bekommen. Aber ich habe es wirklich öfter gesehen, nicht nur einmal. Deswegen frage ich.
Also, wenn ich jetzt so auf meinen Freundeskreis durchgehe, dann habe ich schon sehr unterschiedliche Freunde. Teilweise skurril würde ich sie nicht nennen, nee. Aber es ist ein sehr bereichernder Freundeskreis durch Unterschiedlichkeiten, ja, das schon. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da Freunde habe, die Dinge machen, die ich selber nicht ausleben kann. Weiß ich nicht, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Nee, aber skurrile Freunde habe ich, glaube ich, nicht.
Kreativ oder besonders kreativ oder vielleicht nicht so.
Doch, die gibt's schon, ja. Kreative Freunde gibt's schon, ja. Doch. Also es sind aber gut. Ja, genau, doch. Und das erlebe ich dann eigentlich als gute Ergänzung, ja.
Genau.
Ja, doch, das schon.
Ja, dann hätte ich noch so ungefähr die letzte Frage. Einfach allgemein, das ist jetzt, du darfst antworten, wie du willst. Was würdest du, wir haben ja schon viel gesagt, aber was würdest du gerne das andere über dich wissen? Oder über Stil 1 wissen? Also wenn man in Beziehung mit dir ist, was sollten andere vielleicht wissen, berücksichtigen? Irgendwas, was dir einfällt?
Ja, dass wir eine gute Intention haben, und dass wir offen auf andere zugehen, eigentlich zumindest erlebe ich das so, ja, und auch neugierig sind auf andere, dass uns Beziehung wichtig ist. Ja, und dass sie, ja, dass sie mit dem, was uns ausmacht, in diesem Fall ja dieses Wort Kritik jetzt doch nochmal, weil das ja überall mit uns in Verbindung gebracht wird, dass sie damit umgehen können. Und so wie wir sind, nicht und wie wir mit ihnen umgehen, nicht unbedingt als Kritik empfinden, in dem Wissen darum, dass wir es eben auch gar nicht so meinen. Dass wir sehr verlässliche Beziehungen pflegen.
Ich möchte aber nur ein ganz kleines bisschen, ich sage es ein bisschen anders, dann kannst du mich korrigieren. Ja. Wenn du sagst, wir können mit Kritik umgehen, du meinst, du kannst Kritik empfangen und das verarbeiten. Ist das richtig?
Nee, ich meinte, dass der andere mit dem, was wir äußern und was der andere als Kritik auffasst, dass er damit umgehen kann.
Dass er damit umgeht.
Und die gute Intention, so wie du es vorhin eigentlich auch schon beschrieben hast, die gute Intention dahinter sieht und nicht und sieht, dass wir ihn eigentlich gar nicht kritisieren wollen, dass das gar nicht unsere Absicht ist.
Ich habe von Einzel gehört, dass es sehr wichtig ist, wenn jemand dir was sagen will, nenn es Feedback, Information über irgendwas, was du gerne anders hättest oder dich stört oder so, dass es sehr wichtig ist, die sachliche, fachliche Ebene zu halten, also Information mit dieses respektvoll Sehen und möglichst nicht die Emotionen und die Beziehungsebene mit reinzubringen.
Ja, ist richtig. Und wertschätzend zu sein.
Und da haben wir die hohe Kunst von Informationen geben in Beziehung mit einer Eins.
Ja, also vielen Dank, Annelie. Ich merke richtig, wir haben ja tatsächlich, ich habe schon gesagt, Enneagramm-Stil 2 schon aufgenommen. Und es ist schon spannend, ne, wie die Energie in diesem Interview wirklich total anders ist. Und auch die Worte, die Menge der Worte, die du in Antworten gebracht hast, es war immer ein Satz, das war ein klarer Satz, da war ein Punkt dahinter. Und manchmal reichte auch ein Ja und damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Und wir reden uns hier im Herzzentrum immer um Kopf und Kragen und noch eine Nuance und noch eine Kleinigkeit. Also das ist einfach echt.
Wir sind
so
die richtige Sappel-Heinis, ne?
Ja, ja, Pam und ich hätten uns wahrscheinlich jetzt wieder 2 Stunden lang im Kopf und Kragen geredet, so ungefähr, damit man bloß versteht, was wir jetzt hier meinen. Ja, also es ist echt, ja, danke auf jeden Fall.
Kannst du damit was anfangen, Annelie? Merkst du, was Philipp da beschreibt?
Ja.
Merkst du den Unterschied?
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich empfehle jedem Menschen, der hier zuhört, natürlich jetzt am Ende das Beziehungsseminar, das ist immer Ende August. Du warst auch schon dabei, Anneliene.
Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Das ist natürlich sehr böse, was ich jetzt eigentlich tue, aber warum sollten Leute auf das Beziehungsseminar gehen aus deiner Sicht?
Weil es einfach spannend ist, auch da die unterschiedlichen Zentren und Stile zu erleben. Und mich hat ganz besonders beeindruckt diese Interaktionsübungen, in denen dann unterschiedliche Stile, auch unterschiedlicher Zentren miteinander wirklich in Kommunikation gehen und das ja auch teilweise in stellvertretender Kommunikation und zu sehen, wie schwierig das ist, miteinander zu kommunizieren, was man so vorher gar nicht gedacht hat. Das fand ich eigentlich mit am beeindruckendsten.
Das erkläre ich ganz kurz, weil das wirklich, sonst kommt die Signifikanz nicht raus, wie geil das ist. Also muss man, das ist mein Wort dafür. Zwei Menschen stellen sich gegenüber und haben, und mindestens eine Person hat irgendein Thema mit einem anderen Zentrum oder Stil. Also wenn du jetzt zum Beispiel, Annelie, ein Thema hättest mit einem Enneagramm-Stil 7, dann würdest du in der Gruppe einen Menschen heraussuchen, der gegebenenfalls zu diesem Menschen passt, mit der 7, der ähnlich ist, ähnliche Energie oder so hat. Und dann stellt ihr euch gegenüber und letztendlich sprichst du über dein Thema, das du mitbringst mit diesem Menschen. Und die 7 gegenüber ist vielleicht nur Stellvertretung für eine 7 und resoniert. Resoniert auf das, was du gesagt hast. Was kommt eigentlich, was hast du eigentlich aus der Siebener-Sicht gerade gesagt? Weil für dich war vielleicht alles klar und vollständig und die Sieben sagt, ich verstehe kein Wort. Und dann kommt oft meist das Dilemma, nämlich Zentren wechseln. Aus dem Kopf raus, aus dem Bauch raus, bisschen mehr Herz. Und das ist gar nicht so selten, dass da auch manchmal Tränen fließen, weil es echt nicht einfache Arbeit ist, wirklich alle drei Zentren in Kommunikation zu haben. Also ich bin genauso begeistert wie du von den Interaktionen, Annelie. Ja. Ja, also Beziehungsseminar und sonst, wir haben eine Enneagramm-Einführung, eine Drei-Schritte-Prozess, ein Videokurs, ungefähr 70 Minuten Video mit der Grundlage von allen Enneagramm-Stilen. Drei Zentren, die Grund, was ist überhaupt das Enneagramm? Und dann sind da zwei Live-Webinare dabei, in denen wir nochmal vertiefen, also im Austausch miteinander. Das ist auch sehr schön. Und ich belasse es jetzt erstmal bei diesen beiden Empfehlungen. Es kommen ja noch weitere Folgen, 202 bis 209. Also ja, genau, so, Punkt. Danke, Annelie.
Sehr gerne. Danke euch.
Ja, danke, Annelie. Es hat Spaß gemacht. Immer wieder, Immer wieder schön mit dir.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Ja.
Euch
danke,
auch.
Danke, Philipp auch. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Schönen Tag. Schönen Tag.